Test, Test, Test.
So. Jetzt seid ihr wieder wach. Und ich hoffe, ihr habt gut gegessen. Ich hoffe, ihr habt ausreichend gegessen. Ich hoffe, ihr habt nicht zu viel gegessen. Und ich hoffe, wir können uns jetzt gut konzentrieren. Ich hoffe, ihr habt eure Bibel dabei. Und euer Gehirn haben wir heute früh schon gesehen. Habt ihr auch dabei gehabt? Ihr werdet es nicht zwischendurch vergessen habt irgendwo beim Essen oder so. Dann wollen wir jetzt gemeinsam den nächsten Schritt machen. Unser Thema ist ja, worauf es wirklich ankommt. Also alle, die heute Vormittag nicht dabei gewesen sind, wir haben heute Vormittag gesprochen über die Gerechtigkeit Christi. Und von einer Seite betrachtet, von der man sie relativ selten betrachtet, nämlich wir haben festgestellt, dass der Kreuzestod Jesu und seine Auferstehung in jeglicher Hinsicht gerecht sind. So gerecht, dass diese Gerechtigkeit den Menschen übertragen werden kann. Es ist gerecht vor Gott. Es ist sogar so gerecht, dass der Satan sagen wird, es ist gerecht. Und wir haben festgestellt, dass der Erlösungsplan nur dann funktioniert, wenn Jesus ganz Gott und ganz Mensch ist. Ansonsten kann man nicht durch Jesus Christus erlöst werden. Und jeder, der das nochmal nachhören will, kann das ja dann auf der Aufnahme sich anhören oder auch bei uns auf Yul Media anschauen. Zu Beginn dieses Nachmittagsthema möchte ich eine Geschichte erzählen mit einer Frage dann anschließen, die euch hoffentlich so aufrütteln wird, dass ihr gar nicht erst in die Sabbat-Nachmittag-Dös-Phase hineinkommt. Ich war vor einiger Zeit in Malaysia unterwegs. Ich bin in den letzten 3 Jahren jedes Jahr im Sommer in Malaysia gewesen. Und Malaysia ist ein schönes Land. Es gibt dort viel Dschungel, es gibt tolle Früchte, es gibt immer Reis und es gibt dort sehr nette Geschwister. Ja? Wir haben dort etliche Adventgemeinden, die meisten davon auf Borneo, auf dieser Insel, das ist die Hälfte von Malaysia, und die andere Hälfte von Malaysia ist auf dem Festland, ja, da wo auch Thailand ist, die Halbinsel. Und auf der Halbinsel gibt es nicht so viele Adventisten, aber es gibt etliche. Das Problem ist, alle Adventisten, die wir dort haben, sind keine Malaien, sondern es sind Chinesen, es sind Inder, die dort da schon seit Generationen, zum Teil seit Jahrhunderten leben. Die Inder sind damals durch die Briten gekommen, die Chinesen leben schon seit vielen Jahrhunderten dort. Und die dürfen auch alle Christen sein und dürfen auch entsprechend ihren Glauben leben, dürfen sich versammeln, dürfen predigen, dürfen singen. Sie dürfen nur die echten Malaien, die ungefähr 50% der Bevölkerung ausmachen, die echten Malaien dürfen sie nicht ansprechen auf den Glauben. Denn der Malaie wird als Moslem geboren und er stirbt auch als Moslem. Und wenn er das ändern will, dann stirbt er vorher. Das ist quasi die Kurzfassung. Es gibt Religionsfreiheit in Malaysia per Verfassung, die wird aber von den Rechtsexperten so ausgelegt: Jeder Malaie ist frei, seine Religion Islam auszuüben. Er ist nicht frei, die Religion zu wechseln. Also insofern haben sie Religionsfreiheit, aber sie haben keine. Und es gab früher Versuche von der Adventgemeinde, Menschen, die Moslems sind, also wir reden dort über sunnitische Moslems, zum Teil sehr ernste Moslems. Ihr wisst ja, es gibt verschiedene Arten von Moslems und manche sind so fast weltlich und manche sind sehr ernst. Und der Präsident von Malaysia hat vor einigen Monaten sogar den IS mal so unterschwellig gelobt. Also das ist ungefähr so die Orthodoxie, die dort herrscht. Und es gab Versuche früher auch Moslems zu erreichen, mit gewissem Erfolg. Da gab es zum Beispiel einen Prediger, der einer Prinzessin dort in Malaysia, dort gibt es noch so Sultane und Sultanaten, einer Prinzessin Bibelunterricht gegeben hat. Bis er dann erschossen in der Gemeinde aufgefunden wurde. Und seitdem, das ist ungefähr 20 Jahre her, haben Adventisten nicht mehr irgendeinen Fuß Richtung muslimische Einrichtungen gewagt. Sie machen Missionen unter den Chinesen, sie machen Missionen unter den Fremden, Missionen unter den Indern. Wenn sie auf Missionseinsatz gehen, wie ihr das vielleicht auch macht, ja, kennt ihr das so von Haus zu Haus oder Büchertisch, dann steht auf den Büchern drauf, nicht für Moslems. Die Flyer, die sie austeilen für Evangelisation, da steht drauf, nicht für Moslems. Weil wenn sie das nicht draufschreiben würden, dann würden sie vielleicht ihr Leben riskieren. Übrigens Klammer auf, mein guter Freund Eugene und ich, wir haben einen Plan gemacht, wie wir ihnen helfen wollen, weil die Adventgemeinde irgendwie nicht verständlicherweise nicht so wirklich eine Motivation hat. Wir sind gerade dabei, englische Videos mit malaysischen Untertiteln zu produzieren, die wir auf einer malaysischsprachigen Internetseite dort in Deutschland zur Verfügung stellen werden. Und dann, wir suchen noch Leute, die hier in Deutschland Malaysisch lernen. Ja, ich gucke jetzt euch alle an. Vor allem Leute, die vielleicht noch nicht so aktiv in der Mission sind, irgendwie keine Zeit haben, weil sie vielleicht irgendwie viel sonst zu tun haben oder Kinder oder was nicht. Wenn ihr zu Hause seid oder ab und zu mal eine halbe Stunde bei Facebook vergeudet, tut uns doch einen Gefallen. Lernt Malaysisch und seid dann unsere Malaysia-Missionare, die von Deutschland aus mit ein paar Bruchstücken Malaysisch Leute in Malaysia anschreiben und sagen, hallo, ich lerne gerade Malaysisch, ich würde gerne einen malaysischen Freund haben, mit dem ich dann kommunizieren kann. Die können alle Englisch, weil es mal britische Kolonie, und ihr könnt mit denen auch Englisch kommunizieren, aber so ein bisschen Malaysisch bricht die Brücke, schlägt die Brücke, und dann könnt ihr sie aufmerksam machen auf diese Internetseite, die demnächst online gehen wird. Klammer zu. Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr nachher zu mir kommen. Malaysisch, achso, wichtig noch, zweite Klammer. Malaysisch ist eine der einfachsten Sprachen der Welt. Es gibt keine Konjugation, keine Deklination, keine Zeitformen. Ist ganz einfach, man muss halt nur die Vokabeln lernen. Ja? Und die Vokabeln sind auch alle in lateinischer Schrift. Also es ist nicht wie Chinesisch, wo man extra oder Thailand, wo man extra andere Schriftzeichen hat. Also es ist wirklich einfach. Ein bisschen anstrengend natürlich, man muss sich Vokabeln lernen, aber da könntet ihr wirklich die Weltgeschichte mit verändern, wenn ihr von zu Hause aus per Facebook Leute in Malaysia aufgabelt, die ihr dann auf diese Internetseite bringt. Klammer zu, jetzt endgültig. Und während wir dort in Malaysia waren und gefahren sind mit dem Auto, da hat der Eugene, mein Freund, hat dann gesprochen darüber, dass jetzt auch die Geschwister mal wieder ein bisschen was machen müssen und von Haus zu Haus gehen müssen und auch den Malaien das Evangelium bringen müssen und dass man auch mal riskieren muss, dass jemand ins Gefängnis kommt. Übrigens, er hat seinen Worten Taten folgen lassen, er hat jetzt eine Schule dort gegründet und vor wenigen Tagen sind gerade 5 junge Leute, die von Haus zu Haus gegangen sind, von einer angezeigt worden und ins Gefängnis gesteckt worden. Und das Interessante ist dort, da gibt es nationale Gerichte und es gibt Scharia-Gerichte. Nach nationalem Gericht haben sie nichts Böses getan, aber Scharia-Gericht bricht immer das normale Gericht. Und die sind jetzt erstmal wieder freigekommen, also sie werden wahrscheinlich noch angeklagt werden. Und die Angst geht wieder um in den adventistischen Kreisen in Malaysia. Wisst ihr noch, vor 20 Jahren, da ist ein Prediger erschossen worden. Und wir saßen im Auto und ein anderer guter Freund von mir, der David Pham, der hat das Auto gefahren und der leitet dort ein ganz wunderbares Missionszentrum. Und hinter mir saß der Eugene und hat erzählt, wie man eine Mission machen muss. Und das, er kann es kaum erwarten, bis einer seiner Studenten endlich im Gefängnis ist. Also jetzt übertrieben. Um einen Punkt deutlich zu machen, man kann bei aller Weisheit und bei allem Taktgefühl, man kann es nicht vermeiden, dass man irgendwann Konflikte hat. Man kann dem Konflikt nicht für immer aus dem Weg gehen. Und das hat er erzählt und erzählt und gesagt, nicht wahr? Und dann dreht sich der David Pham um und schaut mich an und schaut meinen Freund Eugene an und stellt uns eine einfache Frage, die hat mich sehr bewegt. Und ich stelle euch diese Frage auch, heute. Wärst du bereit, heute ein Märtyrer zu sein? Wärst du bereit, heute für deinen Glauben zu sterben? Es gibt Länder in dieser Welt, da ist das, wie gesagt, eine Realität. Wenn ihr euch in Malaysia hinstellt und auf der Straße Mission macht und ihr werdet von der Polizei angehalten und ihr hört auf sie nicht, dann könntet ihr demnächst irgendwann tot sein. Wärst du dazu bereit? Wärst du bereit, heute dein Leben zu beenden? Könntest du sagen, okay, ja, ich wäre bereit, heute für meinen Glauben zu sterben? Ihr würdet sagen, was für ein ernstes Thema für einen Sabbatnachmittag. Ich glaube, es ist ein wichtiges Thema. Ich glaube, es ist eines der wichtigsten Themen überhaupt. Denn worauf es wirklich ankommt, ist doch, dass wir treu sind bis in den Tod, oder? Das sagen wir so oft. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, ich habe noch nie eine Predigt gehört über Märtyrer sein. Warum nicht mal eine Predigt ausarbeiten über Märtyrer sein? Was bedeutet das? Was braucht es dazu? Braucht man da irgendwie, ist man da besonders heilig? Ist man besonders gläubig? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Und ich glaube, es ist ein aktuelles Thema. Weil, wie wir gleich herausfinden werden, entgegen populärer Ansicht wird es auch in naher Zukunft Märtyrer geben. Vielleicht muss ich für meinen Glauben sterben. Und wenn ich heute nicht bereit wäre dazu, weil ich denke, aber ich möchte doch das und das und das und das erleben, was müsste dann geschehen, damit ich bereit wäre, für meinen Glauben zu sterben? Und das möchte ich mit euch anschauen. Und bevor wir in das Wort gehen, möchte ich euch bitten, wo es möglich ist, dass wir gemeinsam niederknien, um ein Anfangsgebet zu sprechen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Sabbattag. Wir danken dir für all den Segen, den wir schon haben durften, den wir durch das Studium deines Wortes bekommen haben und das Nachdenken darüber. Wir danken dir auch für die Gemeinschaft. Und du weißt, das Thema, das wir uns jetzt vorgenommen haben, ist kein einfaches. Kein Thema, wo man so nebenbei ein bisschen dösen kann und einfach zuhören kann. Ein Thema, wo man das einem wirklich nahe geht. So möchte ich dich bitten, dass die Worte, die wir jetzt lesen werden, dass sie uns wirklich helfen, dieses Thema ausgewogen so zu verstehen, dass wir auch jetzt im praktischen Leben, das wir jetzt führen, das, wo vielleicht ein Märtyrertod weit weg erscheint, wo wir eher damit zu kämpfen haben, kleine Gewohnheiten aufzunehmen, dass wir doch das Prinzip verstehen, das hinter all dem steht, um einmal bereit zu sein, wenn es nötig ist, unser Bekenntnis zu dir selbst in unserem Leben zu besiegeln. Wir möchten dich bitten, dass du bei uns bist, dass du uns mit deinem Heiligen Geist führst und leitest und uns die Gedanken schenkst, die von dir kommen. Im Namen Jesu. Amen. Heute Morgen haben wir erwähnt, dass Ted Wilson letztes Jahr bei der Generalkonferenz in seiner Abschlussantrittspredigt drei Dinge erwähnt hat, von denen die er sozusagen in das Zentrum seiner Amtszeit gelegt hat. Drei Dinge, die quasi zum Schwerpunkt allen Tuns, Sagens und Seins der Adventgemeinde werden sollte. Der erste Punkt, drei Punkte, auf die es wirklich ankommt, um beim Thema unseres Wochenendes zu bleiben. Der erste Punkt war, wie wir gesagt haben, Christus, unsere Gerechtigkeit. Den wir heute Vormittag, denke ich, so intensiv studiert, dass jeder von euch hoffentlich Lust hat, noch mehr über das Kreuz nachzudenken, oder? Heute Nachmittag wollen wir den zweiten Punkt ansprechen, zunächst einmal, den er erwähnte. Dieser zweite Punkt ist das einfache und simple Wort Treue. Treue. Treue zu Gott, Treue zu seinem Wort, Treue. Während der erste Punkt das beinhaltet, was Christus für uns getan hat, als Gott und Mensch, als der Held des Himmels, derjenige, der etwas für uns tun konnte, was wir nie für uns tun konnten, beinhaltet dieser zweite Punkt jetzt die grundsätzliche Aktion, die Antwort, die wir als Menschen geben. Gott möchte, dass wir ihm treu sind. Warum möchte er das? Zunächst einmal ein paar Gedanken zur Treue, bevor wir dann das Thema aus der bestimmten Perspektive betrachten, treu sein bis an den Tod. Denn ich glaube, wenn ich treu bin bis in den Tod, dann bin ich auch treu in meinem Lebensstil, oder? Dann bin ich auch treu in meinen Beziehungen. Dann bin ich treu beim Zehnten. Wenn ich bereit bin, meinen Glauben, mein Leben für etwas zu geben, dann sind die anderen Dinge nicht mehr so dramatisch. Nicht wahr? Werden wir dann gleich später noch sehen. Aber erst ein, zwei Gedanken zum Thema Treue. Warum möchte Gott, dass wir treu sind? 1. Johannes 1, Vers 9. 1. Johannes 1 und dort Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen. Ihr kennt den Vers, oder? Ein Vers, der mir sehr viel bedeutet hat in meinem Leben. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist, was ist das nächste Wort? Er, was ist das nächste Wort? Treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ja, wir haben gesehen, Christus ist gerecht und diese und seine Gerechtigkeit kann unsere Gerechtigkeit werden, nicht wahr? Haben wir heute Vormittag gesehen. Jetzt sehen wir, Gott ist nicht nur gerecht, er ist auch treu. Und die Kernidee ist die, dass seine Treue unsere Treue werden kann. So wie sein Gehorsam, seine Gerechtigkeit unsere Gerechtigkeit werden kann, so kann seine Treue unsere Treue werden. 2. Mose 34, Vers 6, dort sehen wir schon im Alten Testament, 2. Mose 34, Vers 6, dass Treue ein Kernelement des Charakters Gottes ist. 2. Mose 34, Vers 6. Das heißt es, und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Gott ist nicht nur treu, er hat große Treue. Und dann steht, und das ist ein besonders schöner Vers in dem Zusammenhang, in 2. Timotheus 2, Vers 13. Schaut euch mal diesen Vers an. 2. Timotheus 2, Vers 13. Was für ein unglaublicher Vers. 2. Timotheus 2, Vers 13. Wenn wir, was ist das nächste Wort? Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Wie oft haben wir wahrscheinlich in unserem Leben schon gedacht, nachdem wir untreu geworden sind, nachdem wir gesündigt haben, nachdem wir auf die Nase gefallen sind, dass uns der Satan einredet, naja, jetzt hat Gott kein Interesse mehr an dir. Jetzt hast du es verspielt. Jetzt ist es zu spät. Jetzt schaffst du es nicht mehr. Die Bibel sagt, aber wenn wir auch untreu sind, er bleibt treu. Seine Hand ist immer ausgestreckt, auch wenn uns aufgrund der Sünde manchmal der Eindruck entsteht, er ist gar nicht mehr da. Seine Hand ist immer ausgestreckt. Und im Glauben können wir diese Hand immer ergreifen, egal was wir getan haben, egal wie weit wir gegangen sind, egal wie tief wir gefallen sind. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Treue ist so tief in die DNA Gottes sozusagen eingebaut. Er weiß gar nicht, wie es wäre, untreu zu sein. Und je mehr wir die Treue Gottes betrachten, wie wir sie heute Vormittag auch gesehen haben, je mehr wir sehen, wie Gott treu ist, auch zu Menschen, die ihm untreu sind, desto mehr werden wir verwandeln werden, dieses Bild, desto mehr werden wir selbst treu werden. Mit anderen Worten, wenn Gott so treu ist, auf unsere Gebete zu hören, obwohl wir so sündig sind, sollten wir nicht irgendwann auch treu werden und auf ihn hören? Wenn Gott so treu ist, dass er uns am Leben erhält, selbst dann, wenn wir ihn gegen ihn sündigen, sollten wir nicht irgendwann anfangen, auch treu zu werden in dem, was wir essen und trinken? Wenn er so treu ist, dass er Tag und Nacht auf uns schaut, sollten wir dann nicht auch irgendwann anfangen, treu zu werden und zu überlegen, was wir uns anschauen? Wenn wir die Treue Gottes betrachten, dann verstehen wir etwas auch über die Treue, die wir ihm geben dürfen. Unsere Treue zu Gott wird immer nur die Reflexion sein, immer nur das, die Antwort auf seine Treue. Und so ist es letztlich auch mit der tiefsten Form von Treue, die Gott überhaupt von einem Menschen fordern kann. Märtyrer sein. Wenn ihr an Märtyrer in der Bibel denkt, wer fällt euch spontan als erstes ein? Das habe ich gewusst. Die meisten denken sofort an Stephanus, und das ist interessant. Stephanus ist vielleicht deswegen uns auch deswegen vor Augen, weil er mit seinem Märtyrertod eine große Prophezeiung erfüllt hat und zwei Zeitalter gegeneinander abgegrenzt hat. Interessanterweise, vielleicht kennt ihr die Geschichte von Stephanus, wir werden sie jetzt nicht ausführlich erzählen, ihr kennt sie mit Sicherheit. wie er dort verhört worden ist vor dem Sanhedrin und wie er gedacht hat, er hat nochmal die Gelegenheit, irgendwie sich zu verteidigen, und dann hält er diese Predigt. Kennt ihr das, nicht wahr? 2. Apostelgeschichte 7, und er predigt und predigt und predigt und predigt durch das ganze Alte Testament. Ja, noch, was ging länger als heute früh, nicht wahr? Abraham und Isaac und Jakob und Mose und so weiter bis zum Salomo. Und er hat bestimmt noch vorgehabt, bis ans Ende des Alten Testamentes zu predigen. Und mittendrin merkt er, die hören gar nicht zu. Ja, die knirschen mal mit den Zähnen. Er kennt das, ne? Und dann ruft er aus, ihr Halsstarrigen und so weiter. Und dann bringen sie ihn raus und töten ihn. Wusstet ihr, dass der Sanhedrin keine Erlaubnis hatte, ihn zu töten? Ellenwald sagt, das ist ganz interessant, nur Nebenpunkt. Ellenwald sagt, es gab kein legales, also rechtsmäßiges Urteil über Stephan. Und sie sagt, die römischen Behörden sind mit großen Mengen Geld bestochen worden, damit keine weitere Untersuchung stattfindet. Aber was eigentlich viel wichtiger ist, als Stephanus getötet wird, stand jemand in der Nähe, und ihr kennt die Geschichte, können wir kurz nachlesen, in Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 7 und dort in Vers 58. Apostelgeschichte 7, Vers 58. Und als sie ihn zur Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn, und die Zeugen legten ihre Kleider zu den Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. Ich weiß nicht genau, was Stephanus gedacht hat, als er gesteinigt wurde. Wir wissen ein paar Dinge. Die Bibel sagt, dass er seinen Peinigern vergeben hat. Wir wissen, dass er Christus gesehen hatte im himmlischen Heiligtum. Aber ich kann mir vorstellen, dass er im Laufe dieser Tage oder dieses Tages bestimmt sich mal die Frage gestellt hat: Herr, ich bin ja vor kurzem erst zum Diakon gewählt worden. Ich habe mich so gefreut, jetzt das Evangelium in die ganze Welt zu bringen. Und offensichtlich war er relativ talentiert. Ja, Gott hat ihn auserwählt und nicht die Apostel, sondern einen einfachen Diakon. Ja, die wahrscheinlich wichtigste Predigt oder eine der wichtigsten Predigten der Bibel zu halten. Ja? Die Predigt, die Gnadenzeit für Israel abschließt. Er war ein talentierter Redner. Und er hat sich vielleicht die Frage gestellt: Jetzt, wo ich hier meine erste große Predigt halte, soll es jetzt schon vorbei sein? Gott, ich könnte dir doch so gut dienen. Ich könnte doch nach Indien gehen. Ich könnte nach China gehen. Ich könnte in Rom predigen. Warum muss ich denn jetzt schon sterben? Kennt ihr das Gefühl? Wenn man irgendwie das Gefühl hat, Gott, dein Zeitplan ist irgendwie ein bisschen durcheinander. Warum muss das jetzt schon kommen? Warum ist es, ich hatte eigentlich so gute Pläne. Ja. Die Bibel sagt uns nicht genau, was er gedacht hat. Aber ich denke, wir können alle übereinstimmen, dass er das letztendlich aus Gottes Hand im Glauben genommen hat. Und die Bibel sagt, dass als die Steine fielen, sah man dahinter den Zeugen so eine junge Person. Ja, sein Name war Saulus. Und uns wird durch Ellenwald gesagt, dass als Saulus Stephanus beobachtet hat, da hat ihn dieses Gesicht nicht mehr losgelassen. Und als er sich später bekehrt hat, hat er sich zurückgezogen in die Wüste, hat Bibel studiert, hat sich Gedanken gemacht. Was war das, was den Stephanus so freundlich gemacht hat, während Steine auf ihn geworfen worden sind? Was war das für ein Glaube? Was ist das für eine Treue, die einen Menschen, der mit Steinen misshandelt wird, sagen lässt: Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun? Paulus hat sich Gedanken gemacht, und wir wollen uns heute auch Gedanken machen über dieses Thema. Schaut mal mit mir ganz an den Anfang der Bibel. Wer ist der erste Märtyrer der Universumsgeschichte? Abel, nicht wahr? Abel ist das erste intelligente Wesen, das Gott jemals geschaffen hat, das gestorben ist. Ja, vorher sind Schafe gestorben und nicht mehr Opfertiere, aber Abel war das erste intelligente, vernünftige Wesen, das jemals gestorben ist. In 1. Mose 4 lesen wir die Geschichte. In Vers 3 heißt es: Es geschah nach geraumer Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens, und auch Abel brachte ein Opfer dar von ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an, und so weiter und so fort. Es heißt in Vers 5, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an, da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Und dann springen wir zu Vers 8, und Kain redete mit seinem Bruder Abel, und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Weiß jemand von euch, was das Wort Märtyrer heißt? Was heißt das Wort Märtyrer? Zeuge. Martyrio heißt Zeugnis geben. Und wir haben gemeinhin die Idee, der Märtyrer ist deswegen Märtyrer, weil durch seinen Märtyrertod andere, die das sehen, zum Glauben finden, oder? Frage. Wer hat zum Glauben gefunden durch den Tod von Abel? Wer hat das gesehen? An Menschen war da niemand da. Auf dem Feld waren nur Schafe. Die haben vielleicht einen Schock bekommen, ich weiß es nicht. Da war kein Mensch, der das sah. Ein Opfer, das gebracht wurde und kein Mensch hat es gemerkt. Manchmal gibt es Opfer in unserem Leben, die wir aus Treue zu Gott geben. Keiner merkt's. Hast du schon mal was Gutes getan für einen Bruder, eine Geschwister und der hat es nicht mal, eine Schwester, der hat es nicht mal mitbekommen? Hast du mal etwas getan, von dem du wusstest, es war meine Pflicht, es war wichtig und niemand hat es gesehen oder gehört und niemand wird dich jemals dafür entlohnen oder dir danken? Eine erste wichtige Lektion über die Treue zu Gott ist, die man von den Märtyrern lernen kann. Treue zu Gott bedeutet, treu zu sein, auch dann, wenn es niemand sieht. Aber war sein Tod jetzt umsonst? Warum starb Abel? Schaut mal mir in 1. Mose 3, Vers 15. 1. Mose 3, Vers 15 sagt, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir, Schlange, und der Frau, Eva. Zwischen deinem Samen und ihrem Samen, er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn die Ferse stechen. Hat Gott hier einen Kampf zwischen Menschen und Schlangen vorher gesagt? Ja oder nein? Nochmal. Hat Gott einen Kampf zwischen Menschen und buchstäblichen Schlangen vorher gesagt? Ja oder nein? Nein. Der Same der Schlange sind keine Schlangen, sondern Menschen, die dem Satan folgen. Insofern finden wir in 1. Mose 4 die erste Teilung in diese zwei Gruppen. Abel war Same der Frau, Kain war Same der Schlange. Das ist übrigens der Grund, warum Johannes der Täufer sagt Schlangenbrut. Und Jesus sagt das auch nicht, wa? Er sagt nicht Schlangenbrut als Schimpfwort, so Schlangenbrut. Er sagt mit Tränen in den Augen, ihr seid die Brut von Schlangen, ihr seid Kinder des Satans. Warum gibt es Märtyrer auf dieser Welt? Es gibt Märtyrer, weil es den großen Kampf gibt. Und solange es diesen großen Kampf gibt auf dieser Erde und er nicht entschieden ist auf der Erde, wird es auch weiter Märtyrer geben. Nun, wer ist der letzte Märtyrer des Alten Testaments? Der erste ist Abel. Jetzt bin ich gespannt. Wer die Antwort richtig weiß, der kann sich eine Bienchen für besondere Bibelkenntnis geben, obwohl wir gelernt haben, er hätte es nicht verdient. Nicht? Der wäre schon im Neuen Testament. Ja, aber noch im Alten Testament. Neues Testament gesagt? Altes Testament. Nicht die Zeit vor dem Kreuz, sondern Altes Testament. Der letzte... Oh, nein, ich muss das anders formulieren. Verzeihung, ich habe meine Frage was schlecht formuliert. Ihr konntet die Antwort nicht richtig geben. Okay, du hast die Antwort gegeben, bevor ich die Frage richtig formulieren konnte. Meine Frage wäre gewesen, Abel ist der erste Märtyrer im Alten Testament, nicht wahr? Auf der ersten Seite. Und wenn man jetzt das Alte Testament zur Zeit von Jesus durchgelesen hätte, wer wäre der letzte Märtyrer gewesen, den man gefunden hätte? Die Antwort ist tatsächlich Zacharja, der in 2. Chronik umgebracht wird, weil, wenn ihr vielleicht wisst, 2. Chronik war damals das letzte Buch des Alten Testamentes. Ja, die ganzen Propheten waren vorher. Schaut mal mit mir 2. Chronik. 2. Chronik 24. Und dort Vers 20. Da kam der Geist Gottes über Zacharja, den Sohn Jojadas, des Priesters, sodass er gegen das Volk auftrat und zu ihnen sprach, so spricht Gott, warum übertretet ihr die Gebote des Herrn? Darum wird es euch nicht gelingen, denn weil ihr den Herrn verlassen habt, wird er euch auch verlassen. Aber sie machten eine Verschwörung gegen ihn und steinigten ihn auf Befehl des Königs im Vorhof am Haus des Herrn. Etwas, was man lernen kann, wenn man die Märtyrer in der Bibel anschaut, ist, die allerwenigsten Märtyrer in der Bibel starben durch die Fremdeinwirkung von Heiden. Die meisten Märtyrer im Alten und im Neuen Testament, also vor allem im Alten Testament auch, zum Teil auch im Neuen, starben durch Brüder und Schwestern. Vor allem Brüder, muss man ehrlich dazu sagen, nicht, sondern vor allem die Brüder. Die größten Opfer, zu denen wir gerufen sind, sind oftmals die Opfer innerhalb der Gemeinde. Dinge zu ertragen, Dinge zu dulden zu ertragen letztlich, die mir Brüder und Schwestern antun. Der erste Märtyrer starb durch seinen Bruder. Der letzte Märtyrer auf den Seiten des Alten Testaments starb durch die Gemeinde. Jesus geht so weit zu sagen, dass kein Prophet getötet wird, außer wo? In Jerusalem, dort wo der Tempel ist. Die meisten Wunden unseres christlichen Lebens erhalten wir meistens nicht von den Heiden, sondern von unseren Brüdern und Schwestern. Das nennt man im Krieg Friendly Fire, kennt ihr das? Das ist in der Kriegssprache, wenn sozusagen die eigene Armee auf einen schießt. Und da könnte man noch mehr dazu sagen. Wer im Neuen Testament, würdet ihr sagen, ist neben Jesus und Stephanus ein bedeutender Märtyrer? Paulus? Oh. Johannes der Täufer. Das ist noch so ein Beispiel für jemanden, der umgebracht wurde und niemand hat es gemerkt, oder? Also zumindest niemand war dabei. Johannes der Täufer hat sich vielleicht auch gewünscht, wenigstens wenn ich sterbe, dann sollen möglichst viele es sehen, oder? Und wo wurde er umgebracht? In einem Gefängnis. Und zwar ohne lange Vorbereitungszeit. Ihm ist nicht gesagt worden, in 3 Wochen ist ein Exekutionstermin. Bitte bereite dich auf deinen Tod vor. Schreib dein Testament. Sondern wie war die Situation? König angetrunken, Party angetrunken. Die Salome tanzt. Ja, immer Vorsicht vor dem Tanz. Und dann heißt es jetzt schnell her mit dem Kopf. Johannes der Täufer hatte nicht lange Minuten noch irgendwie etwas gerade zu biegen mit Gott. Er musste bereit sein und er war bereit. Jetzt, worum geht es wirklich beim Märtyrer sein? Heißt es, wenn ich gläubig bin und sterbe, dass ich dann ein Märtyrer bin? Schaut mal, was der Paulus selbst dann herausgefunden hat, als er darüber nachgedacht hat, über dieses Thema. Er schreibt nämlich darüber. 1. Korinther 13 und dort Vers 3. 1. Korinther 13 ist bekannt, wird oft zitiert bei Eheschließung, aber meistens erst ab Vers 5. Ja, aus gegebenen Anlass. Aber Vers 3 ist für unser Thema jetzt entscheidend. Er sagt hier in 1. Korinther 13, Vers 3, und wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt würde. Wie nennt man sowas? Auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden, das ist ein Märtyrertum. Er sagt, wenn ich auf dem Scheiterhaufen verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir wie viel? Nichts. Paulus eröffnet uns gedanklich die Möglichkeit, dass jemand ein Märtyrer sein kann, dass jemand leiden kann und zwar vollkommen umsonst. Und wenn wir den Gedanken zu Ende denken, dann heißt das, wenn jemand in diesem extremen Sinne in der Gemeinde oder überhaupt leiden kann, weil er glaubt, etwas für Gott zu tun, das ist völlig umsonst. Wäre es denn nicht möglich, dass auch in vielen kleineren Bereichen wir uns manchmal als Märtyrer fühlen, uns schlecht behandelt fühlen, weil wir meinen, so große Dinge für Gott zu tun und in Wirklichkeit ist alles total umsonst. Vollkommen nutzlos. Die Liebe ist ein entscheidender Punkt. Schaut mal, was Ellen White hier sagt. Ach übrigens, dieses Thema von Märtyrern, die für ihren Glauben sterben, ohne etwas zu erreichen, ist ein sehr aktuelles Thema. Vielleicht aktueller als 10 oder 15 Jahre zuvor. Der Satan weiß, dass in Zukunft gläubige Menschen, Adventisten, für ihren Glauben sterben werden. Aus Überzeugung, richtig? Und er weiß auch aus Jahrtausenden von Erfahrung, dass immer wieder Gläubige, die für ihren Glauben gestorben sind, Menschen zum Glauben geführt haben, oder? Er hat Angst davor. Der Satan hat Angst davor, dass Menschen wie du und ich durch unseren Märtyrertod andere zu Christus führen. Also was macht er? Wir beobachten in den letzten Jahren etwas sehr Interessantes. Wir beobachten, wie die Idee des Märtyrertums extrem negativ belegt wird. Durch islamische Selbstmordattentäter, die ohne Not und ohne Liebe und destruktiv sich selbst umbringen, Märtyrer sind und damit die gesamte Idee völlig ad absurdum führen. Das ist natürlich keine neue Idee, das gab es früher schon. Es gab früher, vielleicht kennt ihr es auch, diese Witwenverbrennung in Indien. Es gibt viele Menschen, die Selbstmord begehen oder ohne dass es irgendetwas bringt. Ellen White hat Folgendes dazu zu sagen. Sie sagt, egal wie hoch dein Bekenntnis ist, derjenige, dessen Herz nicht mit Liebe für Gott und seinen Nebenmann erfüllt ist, ist nicht ein wahrer Nachfolger Jesu. Er mag großen Glauben haben und sogar Wunder vollbringen, aber ohne Liebe wird sein Glaube wertlos sein. Er wird vielleicht große Freigebigkeit offenbaren, aber sollte er aus irgendeinem anderen Motiv außer echter Liebe all seine Güter ausgeben, um die Armen zu speisen, würde diese Handlung ihm nicht die Gunst Gottes einbringen. Jetzt sagt sie, in seinem Eifer mag er vielleicht sogar einen Märtyrertod sterben. Wenn das allerdings nicht von Liebe bewegt ist, würde er von Gott als ein verführter Enthusiast, als ein ambitionierter Heuchler angesehen werden. Da gibt es Menschen, die sind so begeistert von sich, was sie tun für Gott. Sie sterben vielleicht buchstäblich den Märtyrertod und Gott sagt, was für ein ambitionierter Heuchler. Jetzt das allerletzte, was ich möchte, ist, dass ich sterbe für Gott und Gott denkt, was für ein ambitionierter Heuchler. Was für ein verführter Enthusiast. Das Thema der Treue ist nicht einfach nur, ich tue, was richtig ist und dann denke ich, dass es Gottes Wille ist und das tue ich ganz eifrig und sollen sie mich da umbringen. Ja, das ist es nicht. Das ist es nicht. Schaut mir Psalm 116 an. Psalm 116. Übrigens, die Lektion, die wir daraus lernen können, ist, nicht jeder, der großen Eifer an den Tag legt, wird von Gott als ein wahrer Nachfolger angesehen. Nicht jeder, der großen Eifer an den Tag legt, ist ein wahrer Jünger Jesu und ein wahrer Nachfolger Gottes. Es gibt auch heute viele, die legen großen Eifer an den Tag. Aber das, was sie tun, ist nicht von echter, selbstaufopfernder Liebe geprägt. Und Gott sieht sie als ambitionierte Heuchler an. Psalm 116, Vers 15. Psalm 116 und dort Vers 15. Und hier sind wir beim Kern des Themas. Die Bibel sagt, während Ellen White sagt, dass der Märtyrertod von einer Person, die ohne Liebe ist, von Gott angesehen wird als eine nutzlose Sache, sagt hier in Psalm 116, Vers 15, die Bibel, kostbar ist in den Augen des Herrn der Tod seiner Getreuen. Wenn jemand wirklich treu ist, weil er die Treue Gottes gesehen hat und durch das Anschauen der Treue Gottes, diese aus Liebe treu zu ihm ist, dann ist dieser Tod sehr kostbar. Warum? Warum ist in den Augen Gottes der Tod seiner Getreuen kostbar? Wir haben gesehen, der erste Märtyrertod fand statt im Kontext des großen Kampfes, nicht wahr? Der Same der Schlange, Kain, der Same der Frau, Abel, die beiden kämpfen, erstmal nicht buchstäblich, sondern ideologisch, um die Frage der Anbetung. Ja? So wie Gott gesagt hat oder so wie man selber denkt. Großer Kampf. Der eine bringt den anderen um. In diesem großen Kampf sagt uns die Bibel in Offenbarung 12, in Offenbarung 12. Und merkt euch diesen Vers sehr gut. Ihr werdet am Ende des dritten Vortrags sehen, warum unsere Reihe so heißt, wie sie heißt. Offenbarung 12, Vers 11. Da heißt es, und sie, wer sind sie? Die Gläubigen, ja, haben ihn, wer ist ihn? Satan, überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Auf irgendeine Art und Weise sind Menschen, die zu Gott treu sind, die so treu sind, dass sie bereit sind, ihr Leben aufzugeben, zu jedem Zeitpunkt, egal wie die Umstände sind, egal ob 10.000 Leute zuschauen oder jemand, ob der Henker allein mit einem in der Kammer ist, Menschen, die bereit sind, ihr Leben zu geben für Gott, machen einen Unterschied im großen Kampf. Der Satan wird überwunden durch Treue bis in den Tod. Warum? Schaut mit mir in Hebräer 2, Vers 15. Hebräer Kapitel 2 und dort Vers 15. Und hier ist ein Konzept in der Bibel beschrieben, über das ich wenig bisher gehört habe in Predigten. Aber ich glaube, es ist ein ziemlich wichtiges Konzept. Prediger 2, Vers 15. Und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Hier steht, dass wir in Knechtschaft gehalten werden. Wodurch? Wir würden normalerweise denken, durch die Sünde. Ja, Sünde macht auch Knecht, uns zu knechten. Aber hier steht eine andere Knechtschaft. Eine Knechtschaft durch Todesfurcht. Okay, einfache Frage. Was ist Todesfurcht? Was ist Todesfurcht? Angst vorm Tod. Warum haben Menschen Angst vorm Tod? Warum hast du Angst vorm Tod? Ist ja eigentlich was Natürliches, oder? Warum haben wir Angst vorm Tod? Das bedeutet den Verlust. Versucht jetzt mal, ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen merkwürdig, das haben wir noch nie am Sabbat wahrscheinlich gemacht, aber versucht euch mal praktisch zu überlegen, warum erzeugt das Angst in mir, wenn ich denke, ich werde morgen nicht mehr erleben? Heute, ich werde vielleicht noch 3-4 Stunden haben, dann ist es vorbei. Unter welchen Umständen erzeugt das Angst? Vielleicht hat man noch was zu erledigen, oder? Man hat noch Wünsche, die noch unerfüllt sind. Man hat noch Dinge, die noch aufgearbeitet werden müssen. Und im allerschlimmsten Fall hat man Dinge, die mit Gott zu bereinigen sind. Ja? Und in aller Regel, wenn wir jetzt allgemein sprechen und nicht von 7-Tags-Adventisten, die genau wissen, was dann alles danach kommt, nicht wahr? Haben Menschen diese Angst, ja, wenn ich jetzt mein Leben, das Leben, was ich habe, das kenne ich. Das habe ich. Ja? Wenn ich das jetzt loslasse, was kommt dann? Was kommt dann? Und deswegen hat jeder normale Mensch, in Anführungsstrichen, eigentlich Angst vor dem Tod. Aber, 1. Johannes 1, Vers 5. Und dort Vers 12. Ein einfacher Satz und doch unglaublich profund. Unglaublich tiefgehend. 1. Johannes 5, Vers 12. 1. Johannes 5, Vers 12. Wer den Sohn hat, der hat was? Der hat das Leben. Und wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wenn du den Sohn hast, hast du das Leben. Glaubst du das? Was wäre der ultimative Beweis, dass man das glaubt? Was wäre der ultimative Beweis, dass ich glaube, wenn ich Jesus habe, habe ich das Leben? Was wäre der ultimative Beweis? Der ultimative Beweis wäre, wenn ich keine Angst habe, wenn mir jetzt jemand das Leben nimmt. Weil ich glaube, dass mit Jesus ich Leben habe. Glaubst du das? Der Satan wird überwunden wenn Menschen vor dem Universum zeigen, demonstrieren, wir glauben Gott wirklich, und zwar buchstäblich. Wir glauben ihm in dem, was er sagt, und wir halten uns nicht an dieses Leben fest. Wir klammern uns nicht dran. Übrigens, wenn das die letztendliche Konsequenz ist, kann man sehr leicht Ableitungen machen für die einzelnen Kämpfe des Lebens, oder? Wenn ich Gott wirklich glaube, dass er das Leben ist und ich deswegen auf mein Leben, an meinem Leben nicht festhalte, gibt es dann irgendeinen Grund, an der Fernsehsendung festzuhalten, von der ich glaube, ich komme nicht los? Gibt es dann irgendeinen Grund, von dem Getränk oder der Speise loszulassen oder von der schlechten Gewohnheit oder dem Lästern oder von dem oder das und ihr setzt jetzt alle eure Lieblingssünden ein? Gibt es dann irgendeinen Grund, das festhalten zu müssen, wenn ich auf der anderen Seite glaube, ich könnte mein Leben geben und Jesus würde mir Leben wiedergeben? Deswegen glaube ich, ist das Thema nicht so ungewöhnlich oder wir sollten mehr darüber sprechen. Weil wenn ich das Ziel habe, treu zu sein bis in den Tod, dann werde ich wieder meinen Kampf mit irgendwelchen Süßigkeiten in der richtigen Relation sehen, oder? Dann werde ich das Gefühl haben, oh Gott, das ist so, so gemein und auch werde ich das jetzt schaffen oder nicht. Oh, das ist was für ein schlimmer Kampf. Soll ich die Süßigkeiten aufgeben oder nicht? Ja. Wenn wir mal wieder den Blick weiten auf das, worum es wirklich geht, dann bekommen manche dieser kleinen Kämpfe, so schwer sie auch sein mögen, ja, ich will jetzt nicht niedermachen, das ist manchmal wirklich schwer, ja, die kleinen Kämpfe. Aber sie bekommen wieder ihre angemessene Relation. Schaut mal mit mir Matthäus 16. Matthäus 16. Und dort Vers 24. Matthäus 16 und dort Vers 24. Matthäus 16 und dort Vers 24 und 25. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird was tun. Er wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, aus Treue zu Gott, aus Liebe zu Gott, aus Liebe zu seinem Wort, der wird es finden. Vers 26, denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Wer war der Mensch, der die ganze Welt hätte gewinnen können? Jesus. Klar, natürlich, Alexander der Große hat fast die ganze Welt erobert, ja, wir benutzen das in der Evangelisation, stimmt auch, aber es gab nur einen einzigen Menschen auf diesem Planeten, der auf einen Schlag die gesamte Welt hätte gewinnen können, oder? Jesus. Ihm wurde es angeboten. Und zwar zu einem vergleichsweise günstigen Preis. Einmal niederknien. Das ist doch jetzt wirklich nicht viel, oder? Einmal niederknien, einmal beten. Die gesamte Welt ist ihm verheißen worden. Aber Jesus kannte das Kleingedruckte. Er wusste, dass einmal Niederknien ihn selbst zum Sklaven machen würde seines Feindes. Und der gesamte Erlösungsplan zusammenbrechen würde. Was dann passiert wäre, will ich gar nicht wissen. Fragen wir Gott in 1000 Jahren. Jesus hat aus Treue zu wem eigentlich? Aus Treue zu uns den Weg der Leiden gewählt. Weil er wusste, nur durch seinen Tod, die Auferstehung, kann er uns helfen. Er war treu zu uns, obwohl wir ihn ins Angesicht gespuckt haben, unseren Rücken ihm zugewandt haben, nichts von ihm wissen wollten. Er war treu zu uns und war bereit, sein Leben zu geben. Und jeder, der ihm nachfolgen will, wird letztlich in einem abgestuften Sinne dasselbe tun. Schau mal mit Matthäus 5. Matthäus 5, Vers 11 und 12. Und jetzt möchte ich, dass ihr das genau lest und wirklich lest, was dort steht. Glückselig seid ihr. Was heißt glückselig? Hey. Glücklich, glücklich. Makarios heißt glücklich. Wie ist man, wenn man, seid mal einmal glücklich. Schaut mich mal an, als ob ihr glücklich seid. Ja, sehr gut, glücklich. Glücklich seid ihr, wenn sie euch was? schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden um meinetwillen. Steht dort, wenn die Heiden euch schmähen, wenn die Heiden euch verfolgen, wenn die Heiden böse über euch reden, steht das dort in eurer Bibel? Warum sind wir da nicht glücklich und fröhlich und liebevoll, wenn Schwester X und Bruder Y schlecht über uns reden in der Gemeinde? Warum kriegen wir so ein Gesicht? Warum werden wir frustriert und böse und lästern zurück? Warum können wir den Vers nicht so nehmen, wie er da steht, und wenn sie tausendmal uns schlecht behandeln und wenn der Prediger böse zu uns ist und der Gemeindeleiter böse zu uns ist und wenn der uns übel mitgespielt hat, warum können wir nicht fröhlich sein? Glückselig, glücklich, glücklich. Ich weiß ja auch, dass nicht alles gut läuft in der Gemeinde. Gott weiß das übrigens noch besser. Es war der Jesus, der wusste, was es bedeutet, in der Gemeinde schlecht behandelt zu werden. Der sagte, freut euch, seid glücklich. Nicht so, haha, jetzt habe ich es endlich. Nein, fröhlich, glücklich, seid glücklich. Wer im Reich Gottes lebt, ist fröhlich, wenn er verfolgt wird. Da steht da, ist die Bergpredigt. Wir lieben die Bergpredigt, aber manchmal lesen wir sie nicht, nicht wahr? Die Bergpredigt sagt, wenn ich verfolgt werde, egal ob in der Gemeinde oder außerhalb der Gemeinde, werde ich fröhlich sein. Vers 12, da steht nicht nur, naja, ihr könnt inmitten der Tränen ja so ein bisschen lächeln. Ja. Nein, was steht dort? Freut euch und, was ist das nächste Wort? Jubelt. Woran denkt ihr bei jubeln? Ja, da denkt man eher so Fußballstadion, nicht wahr? So, ja, nicht wahr? So, jubelt. Was würde passieren, wenn alle Geschwister unserer Gemeinden immer dann sich freuen und jubeln würden, wenn irgendetwas in der Gemeinde gegen sie lief? Oh, wäre die Gemeinde nicht ein wunderbarer Ort? So viel freuen und das wäre fast ansteckend. Das wäre so ansteckend, dass die böse sind, auch noch gut werden. Ja. Da ist was dran. Ja. Natürlich. Natürlich. Ich möchte euch nur zeigen, was die Bergpredigt, was Treue zu Gott bedeutet. Das hat was mit Treue zu Gott zu tun. Und manche, ich spreche ganz oft mit euch, manche halten sich für super treu, weil sie immer das Richtige anziehen, immer das Richtige essen, immer und sind so verbittert über was ihnen alles gesagt worden ist in der Gemeinde. Wo ist denn da die Bergpredigt? Treue zu Gott beinhaltet genau das. Freut euch und jubelt, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Noch ein Vers, Matthäus 10, Vers 24. Matthäus 10, Vers 24. Dort heißt es, der Jünger ist nicht über den Meister, noch der Knecht über seinem Herrn. Ich habe ernüchternde Nachrichten für euch. Als Jünger Jesu werdet ihr nicht besser behandelt werden als Jesus. Schaut euch an, wie Jesus behandelt worden ist von der Welt und von der Gemeinde. Wenn ihr Jünger Jesu seid, werdet ihr nicht besser behandelt werden. Ihr habt zumindest kein Recht darauf, besser behandelt zu werden. Das hat was mit Treue zu Gott zu tun. Jetzt. Was hat Jesus alles erduldet? Wir haben heute einiges gesehen. Was bist du bereit für ihn zu erdulden aus Liebe und Treue zu ihm? Schauen wir ganz kurz ins Neue Testament. Wie viele von den Aposteln sind Märtyrer gewesen? Mindestens 11, genau. Wir wissen nicht genau, was mit Johannes am Ende passiert ist, aber 11. Man hat fast den Eindruck, dass im Neuen Testament mehr Glaubensmänner umgekommen sind als im Alten, oder? Abraham ist im guten Alter gestorben, Isaac ist im guten Alter gestorben, Jakob ist im guten Alter gestorben, Noah, nicht wahr? Also wenn man jetzt mal das statistisch anschaut, rein prozentual scheint mir das Neue Testament sogar blutiger zu sein als das Alttestamentliche. Im Neuen Testament ist kaum ein Christ an einem natürlichen Tod gestorben, in den ersten Jahrhunderten. Wir denken mal andersrum, das Alte Testament ist so blutig, das Neue ist so friedlich. Ja? Nein, es gab nicht viele Christen im Neuen Testament, die an einem, oder zu neutestamentlichen Zeiten, die an einem natürlichen Tod gestorben sind. In Offenbarung 2 wird uns davon berichtet, von dieser Periode, ihr kennt es wahrscheinlich, in der zweiten Gemeinde. Offenbarung 2, Vers 8, Und folgende, und dem Engel der Gemeinde von Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist, derjenige, der, wie wir heute gesehen haben, in seiner Gottheit sich selbst wieder auferweckt hat. Er, der das Leben ist und der Menschheit das Leben wieder gegeben hat, sagt, ich kenne deine Werke und deine Drangsal, deine Armut, du bist aber reich. Wenn du bedrängt bist, wenn du Schwierigkeiten hast, wenn du denkst, oh, das ist aber unfair, wisse Jesus, oh, das ist aber ganz lieb von dir, danke. Jesus kennt die Drangsal. Er kennt die Not. Er kennt die Armut. Er kennt deine Umstände. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage lang. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Ihr wisst wahrscheinlich, dass über etliche, ja, fast 3 Jahrhunderte lang Christen verfolgt wurden. Immer mal wieder stärker, mal schwächer. Und dass dann von 303 bis 313, diese 10 Jahre, 10 Jahre lang ein buchstäblicher Holocaust gewütet hat. Man wollte das Christentum ausrotten mit Stumpf und Stiel. Und wir haben nicht die Zeit, all die Geschichten zu lesen und zu erzählen, die dort passiert sind, wie Menschen mit einem Lächeln auf den Lippen und mit tiefem Frieden für Christus gestorben sind. Wenn man einen Urchristen gefragt hat, worauf kommt es wirklich an? Was macht einen echten Überwinder aus? Glaubt ihr, die hätten gesagt, es kommt darauf an, aus welchem Gemeindeliederbuch du singst? Es kommt drauf an, zu welchem Camp-Meeting du gehst. Das macht den entscheidenden Unterschied. Es kommt drauf an, was für Würstchen und wie viele Würstchen auf dem Teller sind. Ich weiß nicht, ich will dich mal ein bisschen herausfordern. Ich bin für die richtigen Camp-Meetings, ich bin für das richtige Liederbuch und ich bin auch für die richtigen Würstchen. Also, ich meine die. Nicht die. Jetzt muss ich das klarstellen. Also, für die richtigen veganen Würstchen auf dem Dings, nicht zu viele. Aber der Punkt ist, ihr Lieben, ein Christ der Urchristenheit hätte auf die Frage, worauf kommt es wirklich an, wie aus der Pistole geschossen geantwortet, einen Glauben zu haben, der mir die Sicherheit gibt, dass ich jeden Tag sterben könnte in Frieden in Christus. Alles andere wäre nur Schlussfolgerung daraus. Ja. Ergibt sich daraus. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass wir uns so sehr mit den anderen Dingen beschäftigen und uns darüber definieren, dass wir auf das Eigentliche gar nicht mehr vorbereitet sind. Weil wenn ich wirklich bereit bin, für Christus zu sterben, dann werde ich auch die richtigen Entscheidungen treffen, in dem, was ich anziehe, was ich esse und was ich höre und was ich mache und tue. Dann ist es eine ganz andere Perspektive. Wenn ich aber ständig nur diese Sachen vor Augen habe, was muss ich tun, was muss ich tun, was muss ich tun, was muss ich tun, dann fehlt mir die Perspektive und ich verzettel mich und werde irgendwann irre. Oder ich lasse es ganz. Worauf es wirklich ankommt, war treu zu sein bis in den Tod. Nicht alle sind gestorben, aber jeder war bereit dafür. Und dann schauen wir in die Kirchengeschichte. Gab es dort Märtyrer? Wisst ihr, was Ellen White sagt? Vielleicht denkt ihr, meine Güte, das ist aber ein schweres Thema am Sabbatnachmittag, vor allem, weil Kinder dabei sind. Ellen White sagt, Eltern, obwohl sie so zärtlich und, ja affectionate, das ist, also voller Mitgefühl für ihre Kinder waren, liebten ihre Kinder zu sehr, als dass sie ihnen irgendwie sie verziehen konnten. Vor ihnen war ein Leben der Schwierigkeiten, der Herausforderungen und vielleicht ein Märtyrertod. Die Eltern der Waldenser haben ihre Kinder darauf vorbereitet, vielleicht für Christus zu sterben. Und zwar nicht, indem sie Schauergeschichten erzählt haben, wie die Märtyrer gefoltert werden, sondern indem sie von der Treue zu Gott erzählt, von der Treue Christi erzählt haben, die Treue in uns hervorbringt. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von Jan Hus und Hieronymus, kennt ihr die? Die beiden, die dort in Konstanz auf dem Scheiterhaufen für Christus verbrannt worden sind. Und die Geschichtsschreiber sagen uns, als die zum Scheiterhaufen gegangen sind, da sah es aus, als ob sie zu einer Hochzeit gingen. Habt ihr mal eine Hochzeit gesehen? Wie sehen da der Braut und die Bräutigam aus? Ich werde jetzt verfolgt. Des Glaubens willen. Sehen die so aus? Nein, die freuen sich. Wann war das letzte Mal, dass du dich gefreut hast über ein Opfer, das du bringen konntest? Für Gott. Also noch nicht Märtyrertod, so kleine Opfer. Eine kleine Treue. Ein kleines extra finanzielles Opfer. Ein bisschen Zeit, dass du extra der Gemeinde gibst, obwohl du auch mal wirklich Freizeit gebraucht hättest. Ja, was auch immer. Ein kleines Opfer. Mit Freuden. Kennt ihr die Geschichte, dass Hieronymus, ich habe den großen Kampf gelesen, ihr wisst das, Hieronymus, da hat er zunächst einmal widerrufen. Und dann hat er seinen Widerruf widerrufen und ich finde das, ich bin immer so bewegt, wenn ich das lese, wie es dann heißt, wie er dann auf dem Scheiterhaufen stand und sie ihn hinten anzünden wollten. Kennt ihr das? Ja, und er das mitbekommen hat. Die zünden hinten den Scheiterhaufen an und gesagt, kommt vor! Ja, wenn ich Angst gehabt hätte, würde ich heute nicht hier stehen. Ihr könnt das Feuer direkt vor meiner Nase anzünden. Wow. Er hatte keine Angst mehr. Keine Todesangst. Nun, ich glaube auch, dass Gott in solchen Situationen, in solchen Momenten besonders viel Kraft gibt. Ich glaube nicht, dass ich jetzt schon den Glauben eines Märtyrers haben muss, bevor ich Märtyrer bin. Aber ich glaube, dass ich die Treue zu Gott haben sollte. Die Bereitschaft für ihn zu sterben. Dass wenn der Moment kommt, er mich auf dieses Level heben kann. Calvin ist bekehrt worden durch einen Märtyrer. Cranmer, Tyndall, wir können so viele erzählen. Aber die wirkliche Relevanz bekommt es, wenn wir Offenbarung 6 lesen. Offenbarung 6 und dort Vers 11. Offenbarung 6, Vers 11. Und jedem von ihnen wurde eine weiße Kleider gegeben. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknecht und ihre Brüder vollendet wären, die auch wie sie getötet werden sollten. Im Kontext geht es hier um das Untersuchungsgericht. Um 1844 ist die Frage, wie lange noch? Symbolisch schreien die Seelen am Altar, ja die Bücher, die schreien. Wann wirst du Gerechtigkeit bringen? Und Gott erklärt, es wird noch Märtyrer geben. Die Bibel sagt explizit, dass am Ende der Zeit Gläubige für ihren Glauben sterben werden. Es stimmt. Nach dem Ende der Gnadenzeit, in der großen Zeit der Trübsal, wird es keine Märtyrer mehr geben. Aber in der kleinen Trübsalzeit wird es Märtyrer geben. Und die Frage ist, ist meine Treue zu Gott, die ich im Alltag auslebe, ist die so, dass sie eine Treue bis zum Tod ist? Und wenn nicht, könnte es sein, dass ich Gottes Treue zu mir noch nicht richtig verstanden habe. Je mehr wir nachdenken über Gottes Treue, desto treuer wollen wir ihm sein. Paulus hat sich Gedanken gemacht. Und zum Abschluss möchte ich euch erzählen, was Paulus dann erlebt hat. Jahrzehnte später stand er selbst vor einem Gericht. Stand vor einem Richter, der jetzt nicht unbedingt der Ausbund an Gerechtigkeit war. Nero. Selbst die finstersten Heiden haben ihn als blutrünstiges Monster beschrieben. Von dem war keine Gerechtigkeit zu erwarten. Und doch, sagt Ellen White, hat Paulus sich so wunderbar gezeigt, dass selbst Nero ihn erstmal nicht verurteilt hat. Kennt ihr vielleicht, ja, ist nochmal freigekommen dann. Aber kurz Zeit später kam er ein zweites Mal. Und Nero war so wütend, dass seine Verwandten zum Teil Christen geworden waren. Ja? Neros Verwandten waren durch Paulus Christen geworden. Und schließlich wurde Paulus dann zum Tode verurteilt. Er war römischer Bürger. Das war von daher von Vorteil, weil er jetzt nicht gefoltert werden durfte. Was war die Strafe für einen römischen Bürger? Nicht Kreuzigung, sondern Kopf ab. Also hat man Paulus gesagt, pass auf, Tag so und so wirst du geköpft. Und dann hat man ihn abgeholt. Das ist interessant. Habt ihr mal gelesen, wie Ellen White das beschreibt? Es ist total interessant. Sie sagt, Paulus wurde privat zu dem Ort der Exekution geführt. Es wurden nur wenige Zuschauer zugelassen. Denn seine Verfolger, die über den Einfluss, den er hatte, das Ausmaß seines Einflusses, alarmiert waren, fürchteten, dass Menschen sich zum Christentum bekehren könnten durch die Szene seines Todes. Ja, sie haben ihn so sehr gefürchtet, seine Predigt, dass sie ihn nicht mal öffentlich haben sterben lassen wollen. Aber selbst die abgehärteten Soldaten, die ihn begleiteten und seinen Worten zuhörten, sahen mit Erstaunen, wie freudig, also cheerful, even joyous, also voller Freude, er angesichts des Todes war. Und einige, die sein Märtyrertum beobachtet haben, für sie war der Geist der Vergebung gegenüber seinen Mördern und sein unerschüttertes Vertrauen in Christus bis zum Schluss ein Beweis dafür, ja, wie ein Geruch des Lebens zum Leben. Mehr als einer von diesen Soldaten akzeptierte den Erlöser, den Paulus predigte, und hat später selbst seinen Glauben mit seinem Blut besiegelt. Und dann sagt sie, der Apostel schaute in das große Jenseits sozusagen. Nicht mit Ungewissheit oder mit Angst, sondern mit freudiger Hoffnung und sehnsüchtiger Erwartung. Als er an dem Platz seines Märtyrertums stand, sah er nicht das gleißende Schwert des Henkers, auch nicht die grüne Erde, die jetzt gleich sein Blut aufnehmen würde. Er schaute durch den blauen Himmel jenes Sommertages zu dem Thron des Ewigen. Seine Sprache war: O Herr, du bist mein Trost und mein Anteil. Wann werde ich dich umfangen? Wann werde ich dich für mich selbst sehen, ohne einen Schleier zwischen uns? Und dann sagt sie, dieser Mann des Glaubens sieht die Jakobsleiter, die Christus repräsentiert, die Himmel und Erde verbindet und den endlichen Menschen mit dem unendlichen Gott verbindet. Sein Glaube ist gestärkt, als er sich erinnert, wie die Propheten und Patriarchen auf diesen einen sich verlassen hatten, der ihre Unterstützung und ihre Trost war und für die er sein Leben gegeben hat. Von diesen heiligen Männern von Jahrhundert zu Jahrhundert kommt das Zeugnis ihres Glaubens, und er hört die Zusicherung, dass Gott treu ist. Seine Mitapostel, die Christus gepredigt hatten und hinausgegangen sind, um religiösen Fanatismus und heidnischen Aberglauben zu begegnen und verfolgen, haben ebenfalls ihr Leben nicht zu sehr geliebt. Paulus hört diese Zeugen. Die Zeugen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, der Retter der Welt. Von dem Scheiterhaufen, von dem Gefängnis, von den Höhlen dieser Erde fallen auf die Ohren des Märtyrers Klänge des Triumphes. Könnt ihr das vorstellen? Wer dort stand, in den Himmel geschaut hat und jetzt sich erinnert hat an all die, von Abel an, all die Märtyrer. Und er diese fast hörbar diese Stimmen gehört hat des Triumphes. Und dann sagt sie, er hört das Zeugnis der standhaften Seelen, die, obwohl sie arm und angeklagt und zerrissen waren und doch furchtlos waren, er hört das feierliche Zeugnis des Glaubens, dass da spricht, ich weiß, wem ich geglaubt habe. Diejenigen, die ihr Leben für den Glauben aufgegeben haben, erklären der Welt, dass er, dem sie vertraut haben, fähig ist, bis zum Letzten zu retten. Und dann sagt sie zum Schluss, erlöst durch das Opfer Christi, gewaschen von der Sünde in seinem Blut und bekleidet in seine Gerechtigkeit, hat Paulus das Zeugnis in sich selbst, dass seine Seele kostbar ist in den Augen seines Erlösers. Sein Leben ist mit Christus in Gott verborgen, und er ist überzeugt, dass er, der den Tod besiegt hat, heute früh, nicht wahr? Dass er auch in der Lage ist, das zu bewahren, was ihm jetzt übergeben wird. Sein Denken erfasst das Verheißen, die Verheißung des Erlösers. Ich werde ihn am letzten Tag auferwecken. Johannes 6, Vers 40. Seine Gedanken und Hoffnung sind zentriert auf die Wiederkunft Jesu. Und dann sagt sie, und als das Schwert des Henkers herabfällt und die Schatten des Todes sich um den Märtyrer umgeben, springt sein letzter Gedanke hervor. Und das wird sein erster sein. Bei der großen, an dem großen Erwachen, wenn er seinen Lebensgeber wieder treffen wird, der ihn begrüßen wird in die Freude der Gesegneten. Paulus hatte keine Angst. Paulus wusste, wem er geglaubt hat. Sie gibt uns ein Fenster in die Gedanken eines Märtyrers, wie ich es nirgendwo sonst irgendwo gelesen habe. Ja, das Schwert ging von oben nach unten und hat seinen Kopf vom Hals getrennt. Aber bis zur letzten Sekunde hat er diese Freude der Erlösung in Christus. Und alles, was er mitbekommen hat, ist wahrscheinlich, dass irgendwann nach wenigen Sekunden das Schwert seinen Hals getroffen hat, es hat geschmerzt, er war tot. Und der nächste Moment wird sein, wenn er wieder auferweckt, aus dem Grab hervorgeht, sein Kopf ist wieder an seinem Hals, nicht wahr? Und er hat nichts mitbekommen. Und was er jetzt sieht, obwohl 2000 Jahre vergangen sind, nicht wahr? Und das Mittelalter und die Erfindung des Autos und das iPhone, alles dazwischen lag, hat alles nicht mitbekommen. Sieht er jetzt seinen Erlöser und er wird ausrufen, Tod, wo ist dein Stachel? War das schon alles? Jesus hatte recht. Gott ist treu. Der Tod war ja gar nicht schlimm. Er hat Jesus geglaubt. Er war treu bis in den Tod. Bei dieser Predigt kann man keinen Aufruf machen und sagen, wer von euch möchte ein Märtyrer sein? Das wäre unangemessen. Aber man kann einen Aufruf machen und die Frage stellen, wer von uns möchte sich mit der Treue Gottes so sehr beschäftigen, dass seine Treue immer mehr zu meiner Treue auch wird. Dass ich treu bin in den kleinen Dingen des Lebens mit dem Blick darauf, dass wenn er mein Leben ist, ich jeden Tag bereit sein kann, mein Leben heute aufzugeben. Dass ich jeden Tag so lebe, als wäre es der letzte. Dass ich die Dinge, die zwischen mir und Gott stehen, nicht aufschiebe, sondern jeden Tag so lebe, dass ich heute bereit wäre, für ihn zu sterben. Wollen wir das zu unserem Vorsatz machen? Lass uns gemeinsam beten und niederknien. Lieber Vater im Himmel, was für ein gewaltiges Thema. Ein Thema, das wir hier in Deutschland eigentlich nur in der Theorie betrachten können. Aber vielleicht ist es trotzdem wichtig, darüber zu sprechen. Damit, wenn die Praxis uns konfrontiert, dass wir dann bereit sind, dass wir dann nicht erst überlegen, was wir tun und machen sollen, sondern dass wir jetzt schon mit dir so leben, Tag für Tag, dass unsere Treue zu dir nicht einfach nur ein Einhalten von gesammelten Regeln ist, sondern eine tiefe Liebe zu dir, die so tief ist, dass wir niemals etwas tun wollen, was deinem Wort, sei es in der Bibel oder sei es bei Ellen White, widerspricht, dass wir so sehr dir folgen möchten, weil du so viel für uns gegeben hast. Wir können ja ohnehin das nicht wieder gut machen, aber wir können wenigstens versuchen, das anderen zu erklären, anderen zu demonstrieren, indem wir so treu sind, wie du es möchtest. Bitte mach uns bewusst, dass wir in diesem Leben nichts gewinnen können, außer wenn wir dich in unserem Leben haben. Dass alles andere verrotten wird. Alles andere wird brennen. Außer der Charakter, den du uns schenken möchtest. Wir brauchen deine Gerechtigkeit. Ich möchte dich bitten, dass wir Tag für Tag so leben, dass jeder Tag unser letzter sein könnte. Dass wir voller Freude, mit tiefem Herzensfrieden, den Schwierigkeiten in dieser Welt und sogar in dieser Gemeinde begegnen können. Hab Dank, dass du uns durch die Schrift von Ellen White ein Fenster aufgeschlossen hast, in die letzten Sekunden im Gehirn von Paulus. Und dass wir sehen dürfen, selbst dann, wenn wir gerufen werden, vielleicht als Märtyrer zu sterben, wir tiefen inneren Herzensfrieden dann haben werden, wenn wir jetzt Tag für Tag aus deiner Liebe und mit dir in Gemeinschaft leben. Hab Dank für diese Zusicherung. Im Namen Jesu. Amen.